Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Kenias Präsident Kibaki bietet der Opposition eine Einheitsregierung an und erhält umgehend eine Abfuhr. Ein nach einem Fehlentscheid ausgeschaffter Burmese ist nach 4 Jahren wieder zurück in der Schweiz. In Neapel randaliert die aufgebrachte Bevölkerung wegen der wachsenden Abfallberge. Die Schweizer Skifahrer feiern beim Riesenslalom in Adelboden einen Doppelsieg und später dann die Straße der Hoffnung. Die Ledra mitten in der geteilten Stadt Nikosia steht für eine tragische Geschichte. Vielleicht gibt es in diesem Jahr einen kleinen Lichtblick. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Afra Galati.
In Kenia ist Präsident Kibaki nach eigenen Worten bereit, als Ausweg aus der schweren innenpolitischen Krise eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden. Diese solle nicht nur die Kenianer vereinen, sondern auch den Versöhnungsprozess fördern, heißt es in einer Mitteilung, die Kibakis Kanzlei veröffentlichte. Kibaki hatte sich zuvor mit der US-Gesandten Fraser getroffen, die in der Krise vermitteln will. Oppositionsführer Odinga lehnte eine Einheitsregierung umgehend ab. Es werde auch keine direkten Verhandlungen mit Kibaki geben, der mit illegalen Mitteln Präsident geworden sei. Auf dem Flughafen Zürich-Kloten ist überraschend der Burmese Stanley Fantah eingetroffen. Die Schweizer Behörden hatten vor 4 Jahren den Asylantrag des Mannes abgelehnt. Nach der Ausschaffung war der Regimekritiker in seiner Heimat zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach Angaben des Bundesamtes für Migration hat sich die Schweiz bei den burmesischen Behörden wiederholt für eine Freilassung von Stanley Fantah eingesetzt. Es sei davon auszugehen, dass er nun in der Schweiz bleiben könne. Die Abschiebung des politischen Flüchtlings nach Burma hatte zu Protesten geführt von Menschenrechtsorganisationen und zu Vorstößen im Parlament. Die Schweizer Tochter des Tabakkonzerns British American Tobacco hat, wie angekündigt, ihre 1500 Zigarettenautomaten in den Kantonen Luzern, Graubünden und Waadt von Münzen auf Jetons umgerüstet. Jugendliche müssen die Jetons in der jeweiligen Gaststätte beziehen. Das Personal kann damit das Alter überprüfen. In 13 Kantonen gilt ein Mindestalter für den Tabakverkauf. Es liegt teils bei 16, teils bei 18 Jahren. Die Tabakbranche hält sein Mindestalter von 18 Jahren auf Bundesebene für sinnvoll. In Georgien haben heute Präsidentenwahlen stattgefunden. Die Wahllokale haben vor einer Stunde geschlossen. 7 Kandidaten sind zur Wahl angetreten. Als Favorit gilt der amtierende Präsident Michail Saakaschwili. Der 40-Jährige betreibt eine pro-westliche Außenpolitik, ist aber wegen seiner Innenpolitik umstritten. Gemäß ersten Einschätzungen von internationalen Wahlbeobachtern ist die Wahl geordnet verlaufen. Die Opposition hingegen wirft der Regierung massive Wahlmanipulation vor. In London ist erneut ein Teenager ermordet worden. Die Polizei hat den Toten am frühen Morgen in einer Wohnung im Südosten der Hauptstadt gefunden. Ebenfalls in der Wohnung fand sie 2 verletzte Jugendliche. Das teilte Scotland Yard mit. Ob es sich bei dem Vorfall um Bandenkriminalität handelte, ist unklar. Innerhalb eines Jahres sind bei Bandenkämpfen und Streitereien im Großraum London 28 Jugendliche getötet worden. In Neapel führen die Abfallberge in den Straßen immer mehr zu Unruhen und Ausschreitungen. Die Bürgermeisterin rief zur Ruhe auf. Sie verstehe die Sorgen der Bevölkerung, das Gesetz müsse aber respektiert werden. Seit über 2 Wochen wird der Abfall in Neapel nicht mehr weggeführt, weil die Deponien überfüllt sind. Die Gemeinden der Region wehren sich gegen neue Abfalllagerstätten. Entnervte Bewohner haben begonnen, die Abfallhaufen zu verbrennen. Das verursacht starken Rauch und es besteht die Gefahr, dass giftige Schadstoffe freigesetzt werden. Das Schweizer Weltcup-Ski-Team feiert einen Doppelsieg. In Adelboden im Berner Oberland gewann Marc Berzo den Riesenslalom 56 Hundertstel Sekunden vor Daniel Albrecht und 58 Hundertstel vor dem Österreicher Hannes Reichelt. Bernhard Scher.
Der heutige Tag geht in die Schweizer Skigeschichte ein. Zum ersten Mal seit 12 Jahren, seit dem Doppelsieg von Michael von Grünigen und Urs Kehlin, standen heute am Huenisbergli wieder 2 Schweizer zu oberst auf dem Podest. Genau 1 Jahr nach seinem Sieg im Slalom, ebenfalls hier in Adelboden, feierte Marc Berto heute seinen 2. Weltcup-Sieg. Dies vor über 20'000 begeisterten Zuschauern.
Man wird fast ins Ziel gedreht, wenn man über die Piste kommt. Und wenn man müde dabei wird, desto mehr hört man die Fans nebenan. Und irgendwann ist man dann im Ziel und wird auch nur noch zugejubelt.
Marc Berto und Daniel Albrecht sind im Schweizer Skisport die sicheren Werte für die Zukunft. Beide können in allen Disziplinen für Spitzenplätze sorgen.
Didier Küsch belegte in Adelboden Rang 12, nachdem er nach dem ersten Durchgang noch auf Platz 2 gewesen war. Didier Defago wurde 13. Weniger erfolgreich als die Skifahrer waren heute die Schweizer Skifahrerinnen. Rachel Müritz.
Beim Weltcup-Riesenslalom im tschechischen Spindlermühle waren die Schweizerinnen zum zweiten Mal in diesem Winter bei der Entscheidung nur Zuschauerinnen. Keine von ihnen schaffte im ersten Lauf den Sprung unter die ersten 30. 0,3 Sekunden fehlten der Fabien Sutter zum zweiten Lauf. Dagegen hält der Erfolg der Italienerin Denise Carbon im Riesenslalom an. Sie siegte zum vierten Mal in Folge vor der Finnin Tanja Poutiainen und der Österreicherin Elisabeth Görgel. Zum Skispringen. Im dritten Wettkampf der Vierschanzentournee in Bischofshofen ist Simon Ammann aufs Podest gesprungen. Er belegt hinter Gewinner Janne Ahonen aus Finnland und Thomas Morgenstern aus Österreich Platz 3. Ammann drehte nach einem enttäuschenden ersten Sprung im zweiten Durchgang auf. Dank eines 139-Meter-Satzes verbesserte sich der Olympiasieger und Weltmeister vom 18. auf den dritten Rang. Andreas Küttel fiel im zweiten Durchgang vom dritten auf den 9. Platz zurück.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und 4, die weiteren Themen. Die schmerzvollen Erlebnisse des Stanley Vanta. Die Schweiz holt einen Burmesen aus der Gefangenschaft zurück, den sie dorthin geschickt hatte. Der Monolog eines Selbstdarstellers. Michail Saakaschwili will sich als georgischer Präsident wiederwählen lassen. Die Geschichte, die zum Himmel stinkt. Neapel braucht Feuerlöscher für die brennenden Abfallberge und die erhitzten Gemüter. Und das traurig schöne Lied über die Ledra. Die Straße in der geteilten Stadt Nikosia ist es, wo uns die Serie über Orte 2008 heute hinführt. Ausgeschafft, direkt in die Foltermaschinerie der burmesischen Militärdiktatur. Was der Burmese Stanley Vanta vor 4 Jahren erlebte, hat hierzulande hohe Wellen geworfen. Die Schweizer Behörden lehnten seinen Asylantrag ab, trotz Protesten von Menschenrechtsorganisationen. Ein Fehler, wie die Behörden später einräumten. Sie haben sich inzwischen bemüht, ihn zu korrigieren. Mit Erfolg. Der knapp 40-jährige Familienvater ist jetzt wieder zurück in der Schweiz. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Als Stanley Vanta im Frühling 2004 nach Burma ausgeschafft wurde, hatten ihn die Schweizer Polizisten an einen Rollstuhl gefesselt und geknebelt. Heute freuen sich die Behörden, dass Stanley Vanta wieder in der Schweiz ist. Eduard Gneser, der Direktor des Bundesamtes für Migration.
Herr Stanley Vanta ist heute Morgen um 6.45 Uhr in der Schweiz angekommen. Das hat uns sehr gefreut und ist jetzt bereits bei seinen Angehörigen.
Nach seiner Ausschaffung aus der Schweiz wurde Stanley Vanta in seinem Heimatland Burma festgenommen und er musste über 3 Jahre im Insane-Gefängnis verbringen. Einem Gefängnis mit einem sehr schlechten Ruf, wie Jürg Keller, Pressesprecher von Amnesty International Schweiz, erklärt.
So wie wir informiert sind, wurde auch Stanley Vanta dort misshandelt. Er war lange Zeit in Einzelhaft, also Isolationshaft. Und in diesem Gefängnis werden sehr häufig Menschen auch gefoltert.
Die Verurteilung Stanley Vantas schreckte die Schweiz auf. Das Land, das ihn zuvor ausgeschafft hatte, setzte sich jetzt bei der Militärregierung in Burma zu seinen Gunsten ein, wie Eduard Gneser vom Bundesamt für Migration erzählt.
Wir haben uns seit 2004, seit seiner Verhaftung natürlich immer zusammen mit dem EDA für die Freilassung und für die Strafminderung eingesetzt. Und ich glaube, das sind jetzt auch die Früchte dieser Interventionen.
Dass Stanley Vanta gerade jetzt freigelassen wurde, dazu könnte auch der Umstand beigetragen haben, dass das Regime in Burma in letzter Zeit innenpolitisch wie außenpolitisch unter Druck geraten ist. Das sagt Jean-Philippe Janra, der Kommunikationschef des Außendepartements in Bern, und verweist auf die friedlichen Protestkundgebungen vom letzten Herbst, die von buddhistischen Mönchen angeführt wurden.
Von dem her gab es auch eine sehr hohe Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft und es könnte sein, dass Herr Fanta dadurch auch einfacher zu einer neuen Beurteilung seiner Situation gekommen ist.
Über den genauen Gesundheitszustand von Stanley Fanta ist bislang nichts bekannt. Klar ist, dass er jetzt in der Schweiz bleiben darf, bei seiner Familie. Der Menschenrechtsorganisation Amnesty International reicht dies aber noch nicht und sie fordert,
dass sich erstens die Schweiz entschuldigt bei ihm für das, was ihm angetan wurde, dass er Wiedergutmachung kriegt und dass er und seine ganze Familie eine umfassende Therapie kriegen, um das alles, was sie da durchgemacht haben, zu verarbeiten.
Dass es bei der Abweisung des Asylgesuchs von Stanley Fanta und seiner Ausschaffung zu Fehlern gekommen war, das hatte auch der frühere Justizminister Christoph Blocher eingeräumt. Amnesty International befürchtet aber, dass es jetzt, wo das verschärfte Asylrecht in Kraft getreten ist, noch vermehrt zu solchen Fehlurteilen kommen wird.
Es war eine Flucht nach vorn. Der georgische Präsident Michail Saakaschwili setzte Neuwahlen an, nachdem er im November Proteste der Opposition gewaltsam niedergeschlagen hatte. Jetzt darf sich die Bevölkerung des südkaukasischen Staates dazu äußern, ob sie noch Vertrauen hat in den einstigen Rosenrevolutionär. Doch Saakaschwilis Image hat inzwischen ziemlich gelitten. Das Problem ist nur, die Opposition in Georgien hat keine wirkliche Alternative zu bieten. Aus Tiflis, ARD-Korrespondent Hermann Krause.
Eigentlich hätte internationalen Geflogenheiten entsprechend morgen gewählt werden müssen, aber Michail Saakaschwili schlug den Samstag vor, 5 sei seine Glückszahl, also wird heute am 5. Januar gewählt. Und eigentlich hätte 24 Stunden vor dem Wahltag keine Agitation mehr stattfinden dürfen, aber für den zurückgetretenen Präsidenten gelten andere Gesetze. In der Sporthalle von Tiflis ließ er sich von seinen Anhängern gestern Abend feiern. Eine eigens für ihn komponierte Hymne, Mischa siegt, Mischa ist stark, wurde gesungen. Die Halle mit ca. 4000 Anhängern tobte. Das Selbstbewusstsein des Mannes, der im November 2003 Eduard Shevardnadze aus dem Parlament jagte, ist ungebrochen. Seine Anhänger gerieten aus dem Häuschen, als er Aufschwung und Wohlstand versprach. Umringt von Bodyguards und einem ganzen Team geht es dann im Konvoi zu seinem Wahlstab. Dort gibt er eine Pressekonferenz. Der charismatische Saakaschwili liebt es, sich darzustellen. Dass er gezwungen wurde, wegen des brutalen Vorgehens seiner Sicherheitskräfte im November gegen friedliche Demonstranten jetzt Neuwahlen abzuhalten, dies verneint er und gibt die Schuld für die Zwischenfälle allein den Demonstranten. Und das Wichtigste, da gab es den Angriff auf die Polizei. Wie hätte sich die deutsche Polizei in solch einem Fall verhalten? Im Übrigen stammen die Gummigeschosse und das Tränengas aus Westeuropa. Saakaschwili, der unter den 7 Kandidaten auf Platz 5 steht, erfreut sich immer noch großer Beliebtheit, auch aufgrund der wirtschaftlichen Erfolge. Wachstumsraten um die 10% gibt es in einigen Bereichen. Die Kluft zwischen Arm und Reich allerdings wird in Georgien immer größer. Deshalb rechnet auch die Opposition mit Wahlfälschungen, ansonsten könnte Saakaschwili nicht gewinnen, sagt sie. Allerdings ist auch die Opposition nicht homogen und unter den eher aussichtslosen Kandidaten ragt nur einer hervor, nämlich Levan Gacicelaze, ein millionenschwerer Weinhändler. Das Wichtigste ist das Problem der Freiheit. Saakaschwili hat die Macht an sich gerissen und uns die Freiheit genommen. Wir müssen aufhören, Angst zu haben. Seit 8 Uhr heute Morgen sind die Wahllokale geöffnet, aber Georgien versinkt im Schnee. In Tiflis ist der öffentliche Nahverkehr weitgehend zum Erliegen gekommen. Auf derartige Schneemassen ist die georgische Hauptstadt nicht vorbereitet. Profitieren davon könnte Saakaschwili, eine geringe Wahlbeteiligung käme ihm zugute, glauben Beobachter. Saakaschwili kam ins Wahllokal, publikumswirksam mit Frau und Kinder. Das Jüngste durfte die Wahlzettel dann in die Urne stecken, was nicht ganz einfach war. Denn die Georgier stimmen nicht nur über einen zukünftigen Präsidenten ab, sondern auch über vorgezogene Parlamentswahlen und einen Beitritt in die NATO. Ein Erfolg dieses Referendums gilt als sicher.
Hermann Krause. Vorsicht, Neapel kann ihre Gesundheit gefährden. Und das bezieht sich nicht etwa auf mafiöse Bedrohungen, sondern auf den Kehricht und dessen Dämpfe und Gifte, die Luft und Boden verseuchen. 14 Tage wurde der Abfall nun nicht mehr weggebracht, türmt sich in Straßen und Höfen. Und mit dem zunehmenden Umfang des Mülls wächst auch der Zorn der Bevölkerung. Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini.
Das ist ein Territorium, das nicht aus der Nacht herauskomme und das keine Lösung finden werde, schreibt heute Roberto Saviano in der Zeitung Repubblica. Der Journalist und Schriftsteller, der mit packenden Reportagen die Camorra und ihren Würgegriff in mehreren preisgekrönten Büchern schilderte und jetzt unter Polizeischutz lebt, mag sich keinen Illusionen hingeben. Die einfachsten Rechte bestünden in Neapel und Umgebung nicht mehr. Das Recht auf zugängliche Straßen, auf der Norm entsprechend relativ reine Luft, auf eine mittlere Lebenserwartung, die jener in vergleichbaren westeuropäischen Gegenden entsprechen würde. Und in der Tat, Fachgremien sprechen von einer beängstigenden Zunahme von Schilddrüsen, Lungen- und Leberkrebs in Kampagnen. Aber was soll's, die Unfähigkeit, den Kehricht normal zu entsorgen, kommt vielen zu Pass. Der Mafia zumal, der Camorra, die das Mülltransportgeschäft kontrolliert, der Camorra, die Billigland aufkauft, um es dann teuer für Deponien zu verkaufen, der Camorra, die sparwilligen, skrupellosen Unternehmern in Norditalien die Liquidierung auch von Giftmüll zum wundersam halbierten Marktpreis sichert, von Giftmüll, den sie dann irgendwo in der freien Landschaft, wo es ihr gerade passt, in ein Loch abbläht, vielleicht auch neben einem Feld von Pomodorini. Der Missstand gefällt aber auch der aufgeblähten Bürokratie, die in der Region Kampanien, den Provinzen und Gemeinden sich mit diesem ungelösten Problem beschäftigt. Müll wird in Neapel nicht aussortiert oder kaum, 2% oder 10%. Wie immer sind Zahlen in Italien eine Glaubenssache, aber die Nicht-Aussortierung garantiert Hunderten eine gesicherte Stelle, Hunderten, die sich über die effiziente Organisation von differenzierter Müllentsorgung Tag ein, Tag aus in den Büros den Kopf zerbrechen. Seit 1994 gab es in Kampanien 9 Kommissare, die sich mit dem Kehrichtnotstand beschäftigten. Milliarden wurden ausgegeben. Zunächst richtete man alles groß an, gaukelte Pläne für nicht weniger als 13 Thermoverbrennungsanlagen vor. Dann wurde man bescheidener, sagte, auch 3 würden es tun, aber bisher läuft noch keine. Die erste wird, wenn's gut kommt, im nächsten Jahr funktionsfähig sein. Deponien wurden geschlossen, weil sie überfüllt waren mit sogenannten Ecoballe, Ökopacks, die mit Öko nichts zu tun haben, weil da in säuberlicher Plastikhülle Nass- und Giftmüll, Glas und Metall in bunter Sauordnung zusammengemischt sind. Und jetzt soll also fürs Erste wenigstens wieder eine dieser Deponien geöffnet werden, um Platz zu schaffen für die in den Straßen angehäuften Kehrichtberge. Gleichzeitig, heißt es, würden Verhandlungen laufen mit Padua für Nassmüll, mit Deutschland aber auch für eine Erhöhung der Transporte in entsorgungseffiziente Anlagen. Wenn die Touristen kommen im Frühling, wird es vielleicht nicht mehr stinken in Neapel.
Rolf Pellegrini. Alaska, die Rheinhäfen, Marseille, das waren bisher die Stationen unserer Serie zu Schauplätzen 2008. Heute begeben wir uns in die geteilte Hauptstadt Zyperns, an die Ledra-Straße im Herzen Nikosias. Einst war sie die wichtigste Geschäftsstraße der Stadt, doch seit dem Krieg im Sommer 1974 ist auch die Straße wie die ganze Stadt geteilt. An ihr kristallisiert sich der ganze komplizierte Zypern-Konflikt. Vielleicht kommt in diesem Jahr aber endlich wieder Bewegung in die verfahrene Situation in Zypern, denn die Inselgriechen wählen nächsten Monat einen neuen Präsidenten. Und der amtierende Präsident Papadopoulos hat im Wahlkampf neue Zypern-Verhandlungen versprochen. Möglicherweise findet also die Wiedervereinigung Zyperns wieder auf die internationale Traktantenliste zurück. Und die Ledra-Straße wird wieder, was sie einmal war, das pulsierende Zentrum Nikosias. Werner van Gent.
So tönte es vor ziemlich genau einem Jahr in der ansonsten so ruhigen Altstadt von Nikosia, am Ende der Ledra-Straße, eine Fußgängerzone, die ziemlich in der Mitte abrupt aufhört. 2 Bagger machten sich daran, die Mauer, welche den türkischen vom griechischen Teil der Straße trennt, niederzureißen. Genau an dieser Stelle waren im Jahre 1963 die ersten Stacheldrahtsperren errichtet worden, um Türken und Griechen auseinanderzuhalten. Nach dem Zypernkrieg im Sommer 1974 wurde Nikosia, wie die ganze Insel, endgültig geteilt. Aus den unzähligen Stacheldrahtsperren wurde eine von der UNO kontrollierte, zwischen 50 und 200 Meter Tiefe und insgesamt fast 200 Kilometer lange Pufferzone. Vor einem Jahr hatte die nächtliche Aktion der griechischen Gemeindeverwaltung in der geteilten Stadt Hoffnung aufkommen lassen, ein Ende der Teilung sei wenigstens an diesem symbolträchtigen Punkt möglich. Doch beim Anbruch des Tages waren die Bagger weg. Anstelle der Betonmauer stand nun eine Aluminium- und Plastikwand. Bis heute wurde das neue Provisorium nicht abgerissen. Ein Soldat wacht darüber, dass die Touristen und Touristinnen, die gelegentlich vorbeischauen, nur das tun, was vorgesehen ist, durch das kleine Guckloch starren, um dann wieder weiterzufahren mit der Tour entlang der Mauer der Schande, wie es im Prospekt heißt. Doch schauen auch wir kurz durch das Guckloch. Es gibt einen Blick frei auf die völlig verwilderte Pufferzone. Meterhohes Unkraut ist zu sehen, die seit Jahrzehnten unbewohnten Häuser sind verfallen, die Fassaden voller Kugellöcher. Hier wurde hart gekämpft, damals im Sommer des Jahres 1974. Einst war die Ledererstraße, oder Lokmadje, wie sie von den Inseltürken genannt wird, die wichtigste Geschäftsstraße der Insel. Auch heute noch ist die Ledera bzw. die Lokmadje eine erstklassige Adresse. Man fragt sich angesichts der absurden Sperre, hätte hier nicht längst zusammenwachsen sollen, was zusammengehört? Zumal es östlich und westlich der Hauptstadt seit über 3 Jahren mehrere Stellen gibt, wo Inseltürken und Inselgriechen ungehindert von der einen auf die andere Seite wechseln können? Doch der Zypernkonflikt, der sich hier an einer zweigeteilten Geschäftsstraße kristallisiert, ist mit dem gesunden Menschenverstand alleine wohl nicht mehr zu lösen. Rund 100 Meter weiter südlich wird die Ledererstraße belebter. Hier sind nicht nur vereinzelte Touristen und Touristinnen, sondern auch meist jugendliche Zyperer anzutreffen. In einer Cafeteria frage ich den Besitzer, Nikos, was er von den Plänen hält, die Straße für Türken und Griechen zu öffnen.
Πιστεύω ότι το άνοιγμα της Λίδρας θα είναι ένας νέος τρόπος επαναπροσέγγισης, δηλαδή.
Ich glaube, die Öffnung der Ledera würde eine neue Annäherung beider Völker ermöglichen. Auf beiden Seiten ist die Straße eine Fußgängerzone, die mitten durch die Stadt verläuft. Hier wäre es viel einfacher, als bei den übrigen Übergängen von einem in den anderen Teil der Stadt zu gelangen. So würden beide Seiten wieder vermehrt zusammenkommen. Am südlichen Ende der Ledererstraße liegt das schmucke Rathaus der Stadt. Hier treffe ich Eleni Mavrou, die Bürgermeisterin des freien Nikosias, wie sie im Süden in der Regel genannt wird, um sie von ihren türkischen Kollegen im besetzten Norden abzuheben, der sich ja ebenfalls Bürgermeister Nikosias nennt. Auch Frau Mavrou ist im Prinzip für die Öffnung der Ledererstraße, aber es gäbe eine Bedingung.
Δεν μπορεί να ανοίξει οδός Λίδρας και διαμέσου της να διακινούνται στρατεύματα ή στρατιωτικά οχήματα. Η Λίδρας θα πρέπει να δοθεί στους ανθρώπους.
Die Ledererstraße kann nicht geöffnet werden, solange türkische Streitkräfte dort positioniert sind. Die Straße ist das Herz der Stadt. Hier haben Militärkonvois, Panzer und Soldaten nichts verloren. Wir sollten den Menschen diese paar Meter schenken, damit sie ohne Behinderungen miteinander kommunizieren können. Die Straße sei das Herz der Stadt, sagt Frau Mavrous. Aber die Straße hat zugleich auch einen hohen Symbolwert. Mitte der 70er Jahre nach dem Krieg hat der zyprische Komponist Manos Loizos ein Gedicht des spanischen Dichters García Lorcas vertont. Die Straße hat ihre eigene Geschichte und man hat sie mit Blut an die Wände geschrieben. Dieses Lied wurde damals zum Hit und ist auch heute noch eines der bekanntesten Lieder auf Zypern.
Ήταν μια λέξη μοναχά ελευθερία και έπειτα είπαν πως τη γράψαν τα παιδεία.
Tatsächlich hat die Ledererstraße ihre eigene blutige Geschichte. Auch fast 34 Jahre nach dem Krieg sind die Spuren der Gewalt hier nicht getilgt. Westlich der Altstadt gehe ich am ehemaligen Luxushotel Ledererpalast vorbei. Jetzt wird das eindrückliche Gebäude von der UNO verwaltet. Diese Stelle war jahrelang die einzige Möglichkeit, aus dem Süden in den Norden zu gelangen. Im neuen Rathaus des türkischen Teils von Nikosia treffe ich Bürgermeister Cemal Bulutoğlu. Seit vielen Jahren begegnen sich die Bürgermeister beider Seiten regelmäßig. Sie sind per Du. Gemeinsam haben sie das Abwassersystem der Stadt wieder instand gestellt. Gemeinsam betreiben beide Kommunen eine Kläranlage. Doch die Öffnung der Ledererstraße?
I ask Eleni this time. Tell me, Eleni, what's going to happen? You know, this.
Ich habe Eleni neulich gefragt, ja, was ist denn jetzt? Öffnen wir die Lokmadje? Da hat sie geantwortet, ich gebe dir eine Antwort, sobald ich eine Antwort von meiner Regierung erhalten habe. Eine heiße Kartoffel offenbar, die Öffnung der Ledererstraße. Nun hatte Frau Mavro auch gesagt, die Ledererstraße könne so lange nicht geöffnet werden, als dort türkische Soldaten sichtbar seien. Dazu meint der türkische Bürgermeister,
think about it. In the beginning they said the army. I went there, I went to the army and told the army.
Zu Beginn sagten sie, die Armee störe sie. Ich bin zur Armee gegangen und habe erreicht, dass diese sich bereit erklärte, sich auf der einen Seite 100 Meter von der Straße zurückzuziehen und auf der anderen Seite 200 Meter. Wir wollen die Straße öffnen. Während ich durch die Stadt zurückspaziere, ruft der Muezzin zum Gebet auf. Nachts macht die Altstadt Nikosias einen gespenstischen Eindruck. Die Mauer ist überall. Wortlos läuft ein Mann vorbei. Er schaut weder rechts noch links. Nachts sollte man sich besser nicht in der Altstadt aufhalten, hatte man mir gesagt. In Nikosia herrscht immer noch Angst, auf beiden Seiten. In 6 Wochen wählen die Inselgriechen einen neuen Präsidenten. Man rechnet damit, dass kurz vor den Wahlen oder dann jedenfalls danach die Bagger erneut an der Ledererstraße auffahren werden. Die Griechen Zyperns wollen auch nach außen signalisieren, dass sie an einer Lösung interessiert sind. Das Zypern-Problem wird die Wiedervereinigung der Straße aber nicht lösen. Es würde dann lediglich ein neues Kapitel in der langen Geschichte der Ledererstraße geschrieben werden.
Schauplatz Nikosia, das war ein Bericht aus der geteilten Stadt von Werner van Gent. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.